Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Ich freue mich sehr, es ist jetzt die erste Predigt, wo ich jetzt hier Präsenz bin für mich im neuen Jahr nach dem Urlaub. Und wir starten auch gleich mit einer neuen Serie. Es war ein bisschen ein längerer Prozess diesmal bei mir im Gebet und in der Bibellese, was dran ist jetzt im neuen Jahr am Anfang. Und so bin ich in Samuel hängen geblieben und es soll uns dabei um Biografie gehen. Biografie und Gottes Fußstapfen. Biografie und Gottes Fußstapfen. Jeder von uns hat eine Biografie. Manche mögen ihre Biografie. Biografie heißt ja eigentlich nur Lebensgeschichte und erzählen auch gern ihre Lebensgeschichte. Manch andere kommen damit gar nicht zurecht. Manche hassen ihre Biografie, weil sie wie eine Hypothek über ihrem Leben liegt. Und in dem Ganzen dann Gottes Plan noch zu erkennen, seine Fußstapfen, ist manchmal gar nicht so leicht. Manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwerer, aber es ist immer sehr, sehr hilfreich. Und das ist das erste Thema auch dann für uns heute. Oh, ich habe schon eingeblendet. Oh nee, ich bin auf der letzten Folie. Guck mal. So, jetzt ist die erste. Man merkt, dass ich direkt nach dem Urlaub bin, da will man immer schneller Feierabend. Da habe ich mit der letzten Folie angefangen. Ne? Biografie, wie ist das? Ne? Also ist es eine Hypothek, wenn ich so zurückdenke, oder ist es einfach nur meine Lebensgeschichte? Das ist die Frage. Ne? Hypothek oder Lebensgeschichte, Biografie und Gottes Fußspuren. 1. Samuel, Teile aus dem 1. Samuel, heute Kapitel 1, die Verse 1 bis 18. 1. Samuel 1, 1 bis 18. Ich gehe einfach mit euch wie gewohnt durch den Text. Manchmal wird man nur Abschnitte lesen müssen, würde ich gar nicht zu viel sagen. Könnt ihr euch auch die Bibellese sparen, weil es euch am Sonntagmorgen vorgelesen wird. In manche Passagen gehen wir ein bisschen tiefer rein. Zunächst hier der Anfang vom Buch Samuel in Ramathaim im Gebiet der Sippe Zuf im Bergland von Ephraim lebte ein Mann namens Elkana. Um diese Person wird es immer wieder gehen. Elkana. Er lebte in Ephraim, Bergland. Ephraim ist ein Stamm Israels. Sein Vater hieß Jeroham, sein Großvater Elihu, sein Urgroßvater Tohu. Also nicht Tohu Wabohu, nur Tohu. Ne? Der war ein Sohn des Ephraimiters Zuf. Und hier merkt man schon, er wird sehr ausführlich dargestellt. Es geht um Biografie. Biografie beginnt nicht oft nicht nur erst mit mir, sondern oft schon mit meinen Vorfahren. Biografie. Dann heißt es weiter, Elkana hatte zwei Frauen, das wird noch ein Problem geben, werden wir sehen, wird von den alttestamentlichen Gesetzen nicht empfohlen, kam aber ab und zu vor in dieser Kultur. Er hatte zwei Frauen, Hannah und Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hannah war kinderlos. Auch hier ist eine biografische Last, eine kinderlose Frau, die leidet. Lebensgeschichte oder Hypothek, kinderlos. Elkana ging einmal im Jahr mit seiner Familie nach Shiloh, manche Übersetzungen schreiben auch Silo, um zum Herrn, dem Herrscher der Welt, zu beten und ihm ein Opfer darzubringen. In Shiloh versahen Hophni und Pinhas, die beiden Söhne von Eli, den Priesterdienst. Den Tempel in Jerusalem gab es zu dieser Zeit noch nicht. Es gab dieses Zeltheiligtum, das man auf- und abbauen konnte, wo das Heiligtum Gottes, die Bundeslade drin war, die Stiftshütte, und die stand in Silo. Und dort ging man mehrmals im Jahr hin, um Gott anzubeten und zu opfern. Also es war vor der Zeit des Tempelbaus. Jetzt habe ich hier versäumt zu klicken. Also ich merke, ich bin nur im Urlaubsmodus. Wir machen weiter bei Vers 4. Ihr müsst mal... Ach, das zeigt es gar nicht an. Aha, okay. Technik ist auch noch im Urlaubsmodus. Na, pass mal, ist gut, dass ihr mir das gezeigt habt, weil sonst klicke ich hier ja ständig umsonst. Das bringt ja auch nichts. Ne? Okay, jetzt pass auf. Wird es jetzt besser? Auch nicht? Na sowas. Ich probiere es noch einmal, dann arbeite ich ohne Technik. Die Apostel haben das auch ohne gemacht. War vielleicht sogar besser, ne? Ja, der will hier, da das nicht. Ich mache nochmal so und nochmal starten. Tut mir leid, ich kriege plötzlich keine Verbindung mehr. Wir müssen dann ohne machen. Schade, ich habe jetzt ein bisschen viel Text. Wäre einfacher, ich könnte euch den zeigen. Jetzt guck mal, jetzt. Ja. Ich glaube, ich habe das Problem. Das Kabel war nicht ganz drin, ne? Immer noch nicht. Ach doch, ja, seht ihr? Ich habe es ja gleich gewusst. So, jetzt muss ich nur das Programm nochmal öffnen. So, und ja. Nee, ich mache mir mal die Mühe, weil ich glaube, es ist heute, wenn wir durch den Text gehen, besser, wenn ihr den auch seht. So, ja. Seht ihr? Na also. Genau. Also die waren da. Ja, die dürfen wir Applaus geben für. Ah nee, ich nenne den Anbieter jetzt nicht, sonst würde ich ja noch Werbung machen oder heute eher Anti-Werbung. Genau. Also die waren im Heiligtum in Shiloh oder Silo und dort waren sie beim Opfer. Und dann heißt es hier, beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern je einen Anteil vom Opferfleisch. Hanna aber bekam ein extra Stück. Denn er liebte sie, obwohl der Herr ihr Kinder versagt hatte. Also die war kinderlos und da gab es ja die Konkurrentin Penina, die hat immer gestichelt. Und der Mann versuchte das auszugleichen, indem er sie bevorzugt behandelt hat. Und er hatte sie sehr geliebt, heißt es hier. Hier müssten wir jetzt viel über Opfer erzählen, das spare ich uns. Die Vertiefungsfragen gebucht haben, denen schicke ich das als Hintergrundinfo. Es gab verschiedenste Opfer. Und manche Opfer hat man hinterher gemeinsam am Fleisch vom Opfertier gegessen. Also es war eine Grillparty. Das gehörte zu manchen Opfern, zu manchen Gottesdiensten dazu. Und so war es auch hier. Und bis jetzt klingt das alles super und idyllisch, aber das war es nicht. Hier heißt es dann, darauf begann Penina regelmäßig zu sticheln und suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen. Penina kränkte Hanna so sehr, dass sie weinte und nichts essen konnte. Aber das war Teil der religiösen Handlung. Und so war das einfach schlecht, das war negativ besetzt. Elkana fragte sie dann, Hanna, warum weinst du? Das war ein typischer Mann, hat wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt, ne? Katastrophe. Also, warum isst du nichts? Und dann hat er doch vielleicht was mitgekriegt. Was bedrückt dich? Hast du an mir nicht mehr als an 10 Söhnen? Das ist die Art, wie Männer die Probleme lösen. Nichts kapiert? Und du hast ja mich und das reicht nicht. Hier müsste er als Mann sagen, liebe Frauen, so funktioniert das hier nicht. Also hier zeigt sich, wie ein Mann biblisch eigentlich nicht sein sollte. Konfliktscheu. Und so merkt ihr, hier kommen verschiedenste Biografien, verschiedenste Lebensgeschichten, verschiedenste Verletzungen und Charaktere kommen zusammen, treten alle vor den Herrn am Heiligtum, beten an und opfern. Aber im Hintergrund, da hakt es. Wer von euch isst gerne Spinat? Oh, klasse. Wer mag kein Spinat? Okay. Wer musste als Kind Spinat essen, obwohl er ihn nicht mochte? Ah, ja, es ist echt schlecht, ne? Das kann dazu führen, dass man mit Spinat mehr als nur ein Problem im Spinat hat. Also, ich habe Leute erlebt, die konnten gar nicht mit jemandem dann am Tisch sitzen, der sowas gegessen hat, weil die Erfahrungen der Kindheit mit dem Spinat, die waren so dermaßen negativ, dass es wie ein Tuch über allem lag. Man spricht dann auch vom Trauma. Und da fehlt dann die Unterscheidungsfähigkeit, weil das so emotional überlagert ist, dass sobald jemand Spinat isst, muss man unter anderem denken, hallo? Ne? Also echt schwierig. Spinat ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel. Es gibt viele Beispiele, die man nennen könnte, wo so ein Problem da ist. Eine Hypothek, vielleicht sogar ein Trauma aus der Biografie. Und hier im Text haben wir das Potenzial, dass sich bei der Hanna so etwas entwickelt. Eine Aversion gegen Aufenthalte am Heiligtum, gegen Anbetung, gegen Opfermale. Weil jedes Mal, wenn sie dort ist, wird sie zutiefst gekränkt und verletzt von der anderen. Wird hochgenommen. Du hast ja keine Kinder. Und das geschieht immer am Heiligtum. Und wer könnte ihr verdenken, wenn sie irgendwann mit dem ganzen Mal absolut nichts mehr zu tun haben möchte? Sie kann nicht essen. Und das ist aber Teil vom Gottesdienst. Regelmäßig gehen sie dahin und sie will ja mit Gott zusammen sein, als jemand, der zum Volk Gottes gehört. Aber das sind jedes Mal diese Stiche. Und so entstehen tiefe Verletzungen. So entstehen Traumata und so entstehen Blockaden. Und der, der es hätte checken müssen, hätte sagen müssen, Moment, so geht's nicht, ist Elkana und er tut leider nichts. Das ist die erste Botschaft für uns heute innerhalb von unserem Thema, die Verletzung. Die Verletzung. Verletzungen nehmen manchmal die Unterscheidungsfähigkeit. Vor allem, wenn es immer wieder kommt. Irgendwann blockt man dann komplett ab. Und das ist jetzt das Interessante, Hanna tut das nicht. Das haben wir hier dann in den nächsten Versen, hier heißt es, wieder einmal war es so geschehen. Als sie gegessen und getrunken hatten, stand Hanna auf und ging zum Eingang des Heiligtums. Neben der Tür saß der Priester Eli auf seinem Stuhl. Hanna war ganz verzweifelt, unter Tränen betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Also sie verlässt diese Versammlung, dieses Opfermahl, diese religiöse Zeremonie und geht zum Herrn. Also bei ihr ist es offenbar noch nicht so weit, dass sie komplett alles abblockt. Sie hat noch diese Unterscheidungsfähigkeit und versteht, das, was die hier treibt, was ich hier erlebe, hat nicht direkt etwas mit Gott zu tun. Und sie sucht ihn noch um Hilfe. Es gibt aber viele Menschen, die das nicht mehr tun, weil das Ganze einfach zu negativ besetzt ist. Und das ist der Schlüssel in so einer Situation. Zu tiefe Verletzungen, Traumata, nehmen die Unterscheidungsfähigkeit. Sie überlagern alles. Alles hat einen negativen Schleier. Und man schüttet das Kind mit dem Bade aus. Darum ist es sehr wichtig in so einer Situation, sich zu besinnen und zu fragen, habe ich eigentlich noch eine Unterscheidungsfähigkeit? Oder schere ich alles über einen Kamm? Es kann hilfreich sein, dann mit jemand anders zu sprechen. Es kann aber auch schon helfen, mit Gott und Jesus zu sprechen, was sie hier tut. Ist diese Unterscheidungsfähigkeit nicht mehr da, dann ist das oft ein ziemliches Problem. Und ich rede jetzt hier nicht vom grünen Tisch, das berührt auch ein bisschen meine Biografie. Wir haben im Laufe von unserem Gemeindedienst in der Gemeinde Dinge erlebt, die waren niederschmetternd. Muss ich ganz offen sagen. Wir erlebten mehrmals, dass hinter unserem Rücken Mails an große Teile der Gemeinde und einmal sogar an meinen Chef geschrieben wurden. Das war echt krass. Ich war da noch unerfahren, ich hätte nicht gedacht, dass es in der Gemeinde sowas gibt und nicht von Leuten, die meinen, sie wären Brüder und Schwestern. Das trifft dann nochmal härter. Und dann wieder einen Weg zu finden, nicht den ganzen Laden über einen Kamm zu scheren, sondern differenziert vorzugehen, das war alles andere als leicht. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Wenn man steht ja immer wieder vorne, guckt in die Gesichter. Ich bekam dann Ratschläge, die waren auch nicht hilfreich. Da gab es auf einer Seite so diese harmoniebedürftigen Leute, die haben gesagt, darfst du nicht so drüber nachdenken, musst du vergessen, vergeben, fertig. Hauptsache kein Streit. Da haben die aber nicht mir geholfen, sondern sich selbst, weil sie keine Diskussionen wollten. Das Verhalten der Leute hat sich aber nicht geändert. Ich wäre immer wieder ins gleiche Messer gelaufen, irgendwann wäre ich kaputt gewesen. Also harmoniebedürftige Leute geben oft keine guten Ratschläge. Sie geben oft Ratschläge, bei denen du kaputt gehst, weil es darum geht, erstmal die eigene Komfortzone zu schützen. Manche sagen, komm, lass es doch, das ist es nicht wert. Mach den Dienst in einer anderen Gemeinde, du hast ja noch ein paar Jahre vor mir. War eine Option, Angebote gibt es immer, es gibt ständig zu wenig Pastoren. Wollte ich aber nicht. Den besten Rat bekam ich von Kumpels im Sportverein. Die haben auch im tiefsten verstanden, wie es mir geht. Das hat mich sehr gewundert. Und den Ratschlag, den sie mir gaben, den fand ich auch in der Bibel. Sie sagten, ein Rugbyverein, ne? Die sagten, Jürgen, du musst das mit klarer Kante kommunizieren. Punkt. Das war dann auch der Schlüssel. Zunächst muss ich mir überlegen, kann das überhaupt sein mit Schwestern und Brüdern? Und in der Bibel wird das aber erwähnt. Paulus erwähnt das. Er sagt, er hat unheimlich viel gelitten in seinem Dienst. Und dann schreibt er hier, auf meinen vielen Reisen haben mich Hochwasser und Räuber bedroht. Juden und Nichtjuden haben mir nachgestellt. Es gab Gefahren in den Städten, in Einöden, Gefahren auf hoher See und Gefahren bei, seht ihr es, falschen Brüdern. Ja, und dann man liest ja dann Bibel und betet und da kam mir immer wieder raus, Kante zu kommunizieren. Jesus hat das ja auch sehr deutlich ausgelebt und hat gesagt, wo es eigentlich lang geht. Wir haben immer wieder solche Bibelaussagen, zum Beispiel hier, wenn also jemand zu euch kommt und etwas anderes lehrt, dann lasst ihn nicht in euer Haus, ihr sollt ihn nicht einmal grüßen. Wer ihn grüßt, ist an seinen schlechten Taten mitbeteiligt, mitschuldig. Begrüßen heißt hier, man hat die Leute eingeladen, zum Essen eingeladen, hat sie für die Reise ausgestattet. Und Johannes schreibt ihr, wenn ihr Irrlehrer ausstattet, seid ihr mitverantwortlich, ihr müsst hier Kante zeigen. Und so bin ich dann eben auf die Leute zu, habe gesagt, pass mal auf, ihr seid falsche Brüder und Schwestern. Das mit der E-Mail habe ich mitbekommen. Ich traue euch nicht und ich bin für euch als Pastor nicht mehr zuständig. Punkt. Komischerweise war das Verhältnis nach einem Jahr, anderthalb Jahren wieder ganz okay. Hätte ich auf den anderen Rat gehört, wäre ich immer wieder ins offene Messer gelaufen. Ich wäre kaputt gegangen. Ich habe viele Leute getroffen, die kaputt sind, nicht mehr in die Gemeinde gehen, weil Dinge vorgefallen sind und die wurden nie genannt. Die Wahrheit wurde nie beschrieben. Und die sind drunter kaputt gegangen, weil das immer um der Liebe willen gedeckelt. Heute gehen sie nirgends mehr hin. Es hat nicht allen gefallen, dass ich das gesagt habe, aber es war die Wahrheit. Dürfen wir die Wahrheit sagen? Hätte Elkanah hier mal gesagt, wir sind jetzt zwar hier schön zusammen, romantisch, Opfer mal, aber sorry, das geht jetzt mal nicht. Hier brauchen wir jetzt mal eine Klärung, Punkt. Wäre das viel, viel leichter gewesen. Wie ist das mit Biografie? Wie ist das mit Wahrheit und Hypothek? Hypothek oder Lebensgeschichte. Manchmal geht es einfach nur darum, die Realitäten, die Wahrheit wahrzunehmen und sie zu kommunizieren. Das ist oft schon die halbe Miete. So, Hannah geht zum Heiligtum, haben wir gesehen. Die geht da nicht nur hin und betet. Also was die macht, ist relativ krass. Hier heißt es, Hannah war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Also, und ein Gelübde vor Gott kannst du nicht zurücknehmen. Das galt im alten Bund und das gilt bis heute. Sie sagte, Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ne? Das könnt ihr nachlesen in 4. Mose 6. Das ist so ein sogenanntes Nassiräer-Gelübde. Das sind Leute, die sich speziell Gott geweiht haben. Samuel, der Sohn, den sie bekommt, ist dann so einer. Johannes der Täufer war wahrscheinlich so einer. Paulus hatte zeitlang so ein Gelübde auf sich genommen. 4. Mose 6. Und diese Nazireer hatten unheimlich krasse Reinheits- und Heiligkeitsvorschriften. Also Haare nicht schneiden, Bart nicht, kein Alkohol, das nicht. Nicht verunreinigen, niemals Kontakt mit Leichen. Sie durften nicht mal zu Trauerfeiern von ihren Verwandten gehen. 4. Mose 6, müsste man nachlesen, Gesetz über den Nazireer. Ich habe hier einen Auszug, hier heißt es, er darf auch die ganze Zeit über nicht in die Nähe eines Toten kommen, sonst ist er unrein. Selbst wenn sein Vater oder seine Mutter stirbt, sein Bruder oder seine Schwester, muss er sich von ihnen fernhalten, weil er sich seinem Gott geweiht hat. Und sie gelobt Gott, dass ihr Sohn, wenn Gott ihr einen Sohn schenkt, nach diesem Gelübde leben wird, und zwar lebenslang. So tritt sie vor Gott. Ihr Schmerz, ihre Sehnsucht, ihre Minderwertigkeit, ihre Verletzung ist so tief, dass sie zu einem sehr extremen Schritt hier geht. Erstmal eine Nacht drüber schlafen. Wer kennt den Spruch? Genau. Also der ist auch gar nicht schlecht, ne? Erstmal schlafen, dann kann man entscheiden. Außerdem merkt man dann auch, ob man Schlaf findet. Ja? Findet man keinen Schlaf, wenn man manchmal so ein Grübler ist, ich bin das manchmal auch, dann ist das ein Zeichen dafür, vielleicht nochmal eine Nacht zu schlafen. Oder mal mit jemandem zu reden. Wie ist das denn? Ich habe da jemanden, mit dem schreibe ich dann über oder rufe den an, wenn was ansteht. Und sagt, sag mal, was denkst du jetzt eigentlich darüber? Und er sagt mir dann sehr deutlich, was er darüber denkt, über meine Motivation und das Ganze. Das ist sehr hilfreich, vor allem bei emotionalen Dingen. Weil man sonst unter Umständen Entscheidungen trifft, die, sage ich mal, nur teilweise gut sind. Ne? Ich versuche das zu beschreiben, weil ich weiß, dass ihr das nicht kennt. Bei euch kommt das nicht vor. Nur für den Fall, ne? Möchte euch ja nichts unterstellen. Und hier bei Hannah wäre es auch gut gewesen, sie hätte vielleicht mal eine Nacht drüber geschlafen, aber sie tut es nicht. Sie geht in einer enorm tiefen Verletzung vor den Herrn, das ist gut. Aber dann schwört sie ein Gelübde. Das hört sich zunächst super an hier, sehr fromm und heilig. Ne? Sie übergibt Gott ihren Sohn, bevor er geboren ist. Ist das nicht klasse? Ja, aber was tut sie damit? Ihr Sohn wächst, oder nicht mal wächst, er hat schon vor der Geburt eine Hypothek. Sie überträgt ihre Verletzung, ihre Minderwertigkeit auf ihren Sohn. Er hat keine Möglichkeit mehr, frei zu entscheiden. Es ist klar, sobald er entwöhnt ist, das kommt später, muss er zum Tempel und er wird lebenslang als Gottgeweihter, als Nazireer leben müssen, ob er das will oder nicht. Jetzt haben wir eine andere Zeit und Kultur, muss man aufpassen. Gottgeweihter zu sein war damals unheimlich ehrenvoll und auch Gelübde vor Gott abzulegen. Aber wenn ihr das Gebot mal lest, das Gesetz 4. Mose 6, würdet ihr merken, dass die Regelung so geschrieben ist, dass derjenige selbst das vor Gott gelobt. Und man kann es auch nur eine gewisse Zeit machen. Samuel, der Junge, bekommt das hier von seiner Mutter auferlegt, bevor er geboren wird. Hypothek. Zweiter Gedanke für heute, die Übertragung. Die Übertragung, die Hypothek. In der Seelsorge und der Psychologie spricht man oft auch von Projektion. Übertragung. Wie ist das so bei uns? Mit uns. Übertragung. In der Seelsorgeausbildung, auch später in der Ausbildung zum Coach, wurde mir manchmal gefragt, was ist deine größte Angst? Und die wollten das sehr genau wissen. Ich musste am Anfang in der EG so ein Wochenende machen, Persönlichkeitsentwicklung. Und das war eine Mitbedingung, dass ich dort als Pastor dauerhaft sein kann. War vollkommen egal, wie gut dein Theologiestudium war. da mussten auch noch ein paar andere Dinge stimmen. Und da ging es ziemlich tief rein. Was ist deine größte Angst? Und die Frage war sehr wichtig, weil das zum Teil bewusst, manchmal aber auch unbewusst, die Motivation und die Entscheidungen beeinflusst. Wenn meine größte Angst ist, dass ich immer zu kurz komme, nicht wahrgenommen werde, werde ich alles tun, damit das so ist. Das kann sehr fromm aussehen. Kann sein, ich übernehme Leiterschaft, Verantwortung in der Gemeinde. Aber letztlich geht es um etwas komplett anderes. Und so gibt es ganz, ganz viele Muster in unserem Leben. Was ist deine größte Angst? Denn die überträgst du auf alles. Manchmal sogar auf andere Personen. Hannah hier, sogar bevor ihr Sohn geboren wird. Biografie, Lebensgeschichte oder Hypothek. Gerade die Sache mit Ehelosigkeit, Kinderlosigkeit ist manchmal gar nicht so eine leichte Nummer. Weil da wird auch oft ein Ideal angewandt und übertragen, das von der Bibel her gar nicht da ist. Ja? Ich möchte da mal kurz mit euch reingucken in 1. Korinther 7. Dort schreibt der Apostel Paulus: Nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt. Ihr sagt, das Beste ist, wenn ein Mann überhaupt keine Frau berührt. Ich sage dagegen, damit ihr nicht der Unzucht verfallt, soll jedermann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Also da wird deutlich, dass Sexualität in der Ehe ablaufen soll. Seht ihr das? Wird ja immer wieder behauptet, in der Bibel steht das nicht. Paulus setzt das hier voraus. Und er sagt dann, allerdings wäre es mir lieber, wenn alle ehelos lebten wie ich. Seht ihr das? Das schreibt Paulus. Aber Gott gibt jedem Menschen seine besondere Gnadengabe. Den einen gibt er diese, den anderen eben eine andere. Ich möchte, dass ihr frei seid von falschen Sorgen. Wenn einer unverheiratet ist, sorgt er sich so zu leben, wie es dem Herrn gefällt. Aber wenn einer verheiratet ist, sorgt er sich um die Dinge der Welt, nämlich wie er seiner Frau gefällt und. Was ist also das Ideal? Ehe, Familie, Kinder oder nicht? Was ist das Ideal? Merkt ihr? Aber wir haben in unseren Gemeinden oft so ein bisschen irgendwie ein anderer Drive, weil weniger das so leben. Nicht alle haben diese Gabe. Und wenn das aber als Ideal, dann guckt man auf die Singles, Kinderlosen so ein bisschen, oh ja, und ne, und überträgt etwas auf sie, was überhaupt nicht da ist. Also Übertragung kommt auch oft einfach nur von falscher Prägung und aufgrund von falscher Information. Ehe und Familie ist im Plan Gottes, ist unheimlich gesegnet. Paulus gibt es auch nicht als Gebot, aber es ist nicht das einzige Ideal. Ich muss ganz offen sagen, im Laufe von meinem Gemeindedienst haben oft die Singles und Paare, die ehelos waren, manche Arbeitsbereiche und die Gemeinde gerettet, weil sie nicht Millionen andere Verpflichtungen hatten. Sie waren da, sie hatten Zeit und Kraft. Also auch wenn du Single bist, kinderlos als Paar, bist du in Gottes Augen komplett. Kann sein, du empfindest das nicht so, bist nicht mit zufrieden. Ist in Ordnung, du hast alle Freiheit. Aber vielleicht wird dir etwas auferlegt, weil ein Ideal im Raum steht, das so gar nicht existiert oder nicht existieren sollte. Es sind viele Ideale, die wir mitbekommen, ab Kindheit und sonst woher, die vielleicht gar keine sind. Übertragung. Ich erlebte oft, dass Single- und ehelose Paare und auch Kinderlose sich ein bisschen minderwertig vorkamen in Gemeinden. Wir haben das auch selbst ein bisschen erlebt. Wir haben ja nach 15 Jahren Ehe erst unseren Liam bekommen und ich war mal in Ostwestfalen. Da waren viele Spätaussiedler, total liebe Menschen. Aber Riesenfamilien, 10, 12 Kinder. Und unser Pastor hat gar kein Kind, merkwürdig. Da haben sich die Frauen im Gebetskreis getroffen und 4 Jahre später ist dann Liam zur Welt gekommen. Ne? Aber ich musste da auch mal sagen, liebe Leute, wir fühlen uns komplett. Euer Ideal ist nicht das, was die Bibel lehrt. Und da sind Ehelose, Singles, Kinderlose zum Teil in Druck gekommen. Und das war nicht in Ordnung, das war pure Sünde. Man hat ihnen etwas auferlegt, etwas auf sie übertragen, was überhaupt nicht zur Debatte stand. Für die Kinder ist das manchmal auch nicht gut, wenn die Kinder dann die eigene Lücke, die eigene Minderwertigkeit aufwiegen sollen. Übertragt man auf sie eine Hypothek, wie Hannah schon vor der Geburt. Kennt ihr das Wort Helikoptereltern? Ja, das kommt manchmal daher. Lasst uns die Ideale leben, die die Bibel lehrt, und diese nicht lehrt, sind keine Ideale. Sonst haben wir keine Lebensgeschichte, sondern eine Hypothek. Letzte Gedanke. Seid ihr noch bei mir? Seid ihr noch bei mir? Genau, ich überspringe hier diesen letzten Vers hier noch. So, letzter Abschnitt hier aus dem Text. Da heißt es dann, Hannah betete lange und Eli beobachtete sie. Er sah, wie sie die Lippen bewegte, aber weil sie still für sich betete, konnte er nichts hören. Darum hielt er sie für betrunken. Also der hohe Priester denkt, die ist besoffen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist echt, genau, du lachst zu Recht. Die betet total kaputt und er denkt schon wieder einer, der besoffen ist. Echt? Die Bibel ist manchmal krass, ne? Gibt tolle Verse. Mein Lieblingsvers ist vom Philisterkönig, als David zu ihm kommt und sich wahnsinnig stellt. Da sagt er, wieso bringt ihr mir den Irren auch noch? Habe ich nicht schon genug verrückt? Also die Bibel ist manchmal klasse. Na, da sagt er zu ihr, wie lange willst du dich hier so aufführen? Fuhr sie an, schlaf erstmal deinen Rausch aus. Okay, also, und das gibt, jetzt, man kann natürlich auch heulen, ne? Das gibt's gar nicht. Und er sagt sie, nein, Herr, ich habe nichts getrunken, ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Und jetzt heißt es hier nicht, wie es Eli ging. Ich glaube, das war dem schon peinlich. Also mir wäre es stinkpeinlich gewesen. Ich sitze da, mein Büro, wenn es bald fertig ist, ich bin der Pastor und da sitzt einer am Beten. Ich sage, sag mal, bist du besoffen? Ne? Und also, das gibt's doch gar nicht, ne? Ich bin verzweifelt, ich habe Kummer. Und er sagte, geh in Frieden, sagte Eli, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Ja, hoffentlich ist er ihm auch gnädig. War er eben dann nicht mehr. Also Samuel, der Sohn, den Hannah bekommt, Elis Söhne und er selber wird dadurch abgesetzt. Samuel übernimmt sein Amt. Das gucken wir aber dann in den nächsten Predigten an. Hannah verabschiedete sich und ging weg. Sie aß wieder, war nicht mehr traurig. Vielleicht hat sie jetzt eher gedacht, unser Hohepriester hat nicht alle Latten am Zaun. Ne? Aber der Kontakt mit Gott, seht ihr das, hat ihr geholfen. Das ist einfach richtig, richtig klasse. Ja. Nein, Herr, erwiderte Hannah. Nein, ich habe nichts getrunken, ich bin nur unglücklich, habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht schlecht von mir, ich habe großen Kummer, bin ganz verzweifelt. Deshalb habe ich so lange gebetet. Und Eli, geh in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Sie aß wieder, war nicht mehr traurig. Klasse, ne? Sie sucht den Herrn. Man sagt ja, Wissen kann man lernen, Erfahrung muss man erleben. Kennt ihr das? Man könnte auch sagen, durchleben. Erfahrung ist eigentlich, wenn man so sagt, veredeltes Wissen. Wissen, das einmal durch die Praxis gegangen ist und von dem man weiß, ja, dass das sitzt. Erfahrung kann die anderen aber auch in eine Schublade pressen. Das sehen wir hier. Elis Erfahrung war offenbar, dass manche beim Opfermahl ein bisschen zu viel hatten und dann betrunken vor dem Herrn standen. Und diese Erfahrung überträgt er jetzt auf Hannah und liegt ein bisschen daneben. Also peinlicher geht's eigentlich gar nicht. Es wäre gut, er wäre erstmal hingegangen. Die ist eben nicht gerade, schnurgerade aufrecht reingelaufen, weil sie zerstört war, am Boden zerstört. Da läuft man manchmal nicht gerade, wenn man völlig eine abgekriegt hat. Und sie hat auch nicht geredet, sie hat leise gebetet. Wahrscheinlich hätte sie sonst geschrien. Und aufgrund seiner Erfahrung sagt er, wieder eine, die zu viel im Tee hat. Und da braucht es die Korrektur. Letzte Botschaft für uns heute, die Korrektur. Die Korrektur. Es ist jetzt viele Jahre her, da kam mal ein kinderloses Ehepaar zu mir und meiner Frau. Und sie wollten von uns einen Rat, sie wollten von uns wissen, was wir getan haben, damit wir mit unserer Kinderlosigkeit und dem großen Schmerz, dass wir kein Kind haben, so gut zurechtkommen. Und wir waren damit total überfordert, weil wir diesen großen Schmerz nicht hatten. Unser Ziel, mit dem wir in die Ehe gingen, war der Gemeindedienst. Und da waren wir sehr tief und intensiv drin. In Lübeck haben wir einen Teenkreis gegründet, Jugendkreis gegründet, den zusammen geleitet, Freizeiten und so weiter. Und da waren die erstmal ein bisschen durcheinander und wir auch. Wir konnten ihnen dann aber dann doch helfen. Aber zunächst mussten sie feststellen, dass sie etwas auf uns übertragen haben, was überhaupt nicht da war. Ihre Erfahrung war, sie leiden. Ihre Erfahrung war, auch andere Paare leiden unter Kinderlosigkeit. Da war klar, das Pastorenpaar leidet auch, aber das Pastorenpaar hat nicht gelitten. Aber die haben uns jahrelang auf dem Hintergrund wahrgenommen, dass wir da einen Schmerz haben und leiden, muss man sich mal vorstellen. Alles, was ich sagte, die Art, wie wir aufgetreten sind, wie wir uns wahrgenommen haben, war komplett falsch. Also Erfahrung ist gut, sie kann aber auch zur Schablone werden, wenn sie nicht gespiegelt wird, wenn keine Korrektur da ist. Deswegen ist Kommunikation besser, als sich seine Gedanken über die anderen zu machen. Man geht als Mensch immer von sich selber aus, das ist sehr wichtig und hilfreich, aber das kann komplett daneben gehen. Hier bei Elkanah ist das dann ziemlich krass. Fährt sie an, sag mal, musst du besoffen hier im Heiligtum sein? Heftig. Da hätte sie gleich nochmal einen Schlag abkriegen können. Am Ende ging es im Gespräch mit dem Pärchen und uns, für uns dann auch, wir haben uns da auch neu reflektiert, um die Grundfrage, worauf bauen wir unser Leben überhaupt auf? An welchen Zusagen, an welchem Fundament machen wir es fest? Die Bibel rät nirgends, dass wir unser Leben komplett auf den Dingen dieser Welt festmachen. Ehe, Familie, Beruf, sonst was. Es wird alles vergehen. Die Bibel sagt, mach das an Gott fest, an der Ewigkeit, an dem, was Jesus wirklich versprochen hat. Das wird bleiben, alles andere wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen, sie bleiben gültig für immer, sagt Jesus. Also, was ist der Fokus, woran wir uns in erster Linie festmachen? Wenn das Dinge sind, von denen wir nicht wissen, ob sie eintreten, kann sein, fallen wir in ein Riesenloch. Aber es gibt Dinge, von denen wissen wir, sie sind da, sie werden eintreten, sie werden kommen, weil Jesus sie versprochen hat. Wenn wir ihn aber an etwas messen, was er nie versprochen hat, kriegen wir ein Riesenproblem mit uns selber, mit Gott, in der Beziehung, mit dem Glauben, mit der Gemeinde, mit allem. Dann haben wir eine Hypothek, die eigentlich so nicht sein müsste. Hypothek oder Lebensgeschichte? Das ist die Frage. Und damit kommen wir zum Ende. Lass uns die Wahrheit also sehen, war der erste Gedanke. Wahrheit, Verletzung, Realität sehen, kommunizieren. Sehr, sehr wichtig. Lass uns vorsichtig sein mit Übertragung. Unsere Motive klären. Sonst kann sein, gehen wir in die falsche Richtung. Und unsere Erfahrung ist gut, aber auch die sollte man nicht einfach in andere hineinprojizieren. Sonst kann sein, geht's daneben. Und wir legen uns wieder eine Last auf. Wir haben durch Gott echt das Potenzial, aus der Biografie und der Hypothek, die da ist, eine Lebensgeschichte zu machen. In nächster Zeit werden wir da auch noch einiges dazu hören.